ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Genannt haben wir das Thema heute Morgen. Kampf gegen die Fluten, die Hochwasserlage im Süden Deutschlands. Betroffen sind ja vor allem die beiden Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg. Dort ist keine Entspannung in Sicht. Im Gegenteil, die Lage in den Hochwassergebieten im Süden spitzt sich teils dramatisch zu. Im baden-württembergischen Ostalbkreis etwa wurden Bewohner vorsorglich in Sicherheit gebracht. Auch im Rems-Murr-Kreis herrscht Hochwasseralarm. In Bayern gehen an den Zuflüssen der Donau die Fluten nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes Bayern vielerorts langsam zurück. Hier sind die Höchststände weitgehend erreicht, aber jetzt zeigt sich das Hochwasser immer mehr an der Donau selbst. Und weitere Regenfälle könnten die Lage wieder verschärfen. Der Bundeskanzler will sich heute ein Bild der Lage in Bayern machen. Ernst Weber über den Kampf von Bewohnern und Hilfskräften gegen die Wassermassen.
Das Hochwasser in Bayern hat verheerende Schäden angerichtet. Viele Menschen sind obdachlos, haben ihr Hab und Gut verloren.
Es ist katastrophal. Der Keller ist noch voller Wasser. Zudem Schlamm, also es ist alles verdreckt, die Sachen schwimmen unten.
Man hat mit Überschwemmung gerechnet, aber dass es so was Massives gibt, dass wir wirklich überdeckt sind und dass wir dann raus müssen, ist schon krass.
Wir haben uns gewundert, aber plötzlich war das Wasser da, viel schneller als gedacht.
Für meine Wohnung ist komplett mit Wasser, also komplett verloren, meine Zeug, alles weg.
Etwa 40.000 Rettungskräfte sind in Bayern im Einsatz. Mit Booten und Hubschraubern versuchen sie Menschen aus den Fluten zu retten. Die Einsätze sind risikoreich, zum Teil lebensgefährlich. Im oberbayerischen Pfaffenhofen ist ein Boot der Feuerwehr gekentert. Ein 42-jähriger Feuerwehrmann wurde von den Wassermassen mitgerissen und konnte nur noch tot geborgen werden. Kreisbrandrat Christian Nitschke.
Wir sind bestürzt, fassungslos, denken natürlich an den Kameraden und seine Familie, den wir alle sehr gut kannten. Die Arbeit muss aber weitergehen. Wir haben hier einen Katastrophenfall. Wir müssen dadurch. Das ist unsere Aufgabe.
Im Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen wird eine 43-jährige Frau vermisst. Sie wurde im Keller eines Mehrfamilienhauses von den Fluten überrascht. Tauchern ist es bislang nicht gelungen, in das vollgelaufene Untergeschoss vorzudringen. In Schwaben haben die Wassermassen einen 22-jährigen Feuerwehrmann mitgerissen. Auch für ihn gibt es wenig Hoffnung. Von den Dimensionen des Hochwassers sind selbst erfahrene Einsatzkräfte überrascht, wie der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes Johann Eitzenberger.
Das Wasser hat eine Gewalt, die Natur ganz allgemein hat Gewalt, das erlebt man. Durch den Klimawandel wird es immer häufiger und die Einsatzzahlen zeigen das leider und so wie es jetzt in einer Dimension ist, wie wir sie in Bayern bisher nicht gekannt hatten. Ich selbst kann mich die letzten 25 Jahre nicht erinnern, dass es in dieser Dimension auch und in dieser Ausdehnung flächenmäßig, dass wir ein solches Ereignis gehabt hätten.
Derzeit am problematischsten ist die Situation in den Gebieten entlang der Donau. In den nächsten Stunden zieht die Scheitelwelle des Hochwassers weiter flussabwärts. Für den Kreis Kelheim hat Landrat Martin Neumeier den Katastrophenfall ausgerufen.
Es waren so viele Faktoren da, die uns echt herausgefordert haben. In dem Fall war das die richtige Entscheidung. Wir brauchen auch die Menschen, weil die Unternehmer können dann die Leute freistellen. Wir müssen auch die Unterstützung des Bundes haben im Bereich der Finanzen, weil das kostet natürlich auch viel Geld. Aber die Finanzen sind nicht entscheidend, sondern wir brauchen die Leute, um die Katastrophe zu vermeiden. Deshalb haben wir den Katastrophenfall ausgerufen.
In Regensburg räumen die Bewohner in den Gebieten an der Donau ihre Keller aus. Einsatzkräfte verteilen Sandsäcke. Auch in Straubing, Deggendorf und Passau bereiten sich Behörden und Anwohner auf die herannahenden Wassermassen vor. In Passau wird ein Donaupegel von 9,40 Meter erwartet.
Ich habe heute Morgen mit Tim Steger sprechen können aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum und wollte von ihm wissen, entspannt sich denn die Lage aus meteorologischer Sicht allmählich?
Ja, noch nicht ganz. Also es ist zumindest mal in vielen Teilen jetzt trocken, aber es gibt schon noch ein Starkregengebiet, das sich jetzt an die Alpen verlagert hat, weiter nach Süden. Und das wird vor allem heute und auch in der Nacht auf Dienstag dort direkt am Almrand und im Allgäu noch für weitere Regenfälle sorgen. Also es sind schon noch mal so 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter zusätzlich drin und die Böden sind ja gesättigt, die Pegel sind immer noch recht hoch, da ist jeder Tropfen zu viel, also da muss man noch abwarten, bis dieser Regen dann am Dienstagvormittag auch abgezogen sein wird, ansonsten weiter nördlich dürfte sich die Lage dann peu à peu heute schon im Laufe des Tages leicht entspannen.
Wir haben ja in den vergangenen Tagen immer wieder diese Werte gehört, 60 Liter oder auch mal 100 Liter, teilweise mehr als 100 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Das klingt viel, dramatisch viel. Wie viel ist das denn im Vergleich, sagen wir mal, zu einem Durchschnittsmonat?
Ganz richtig. Also wir haben hier so je nach Lage natürlich auch, ob das jetzt am, höher liegt am Berg oder so, aber typische Monatssummen von so 60 bis 80 Liter pro Quadratmeter hier in Deutschland im Mai, Juni. Und da sind jetzt zum Teil innerhalb von 2-3 Tagen bis zu 200 Liter gefallen. Das heißt, an manchen Orten, vor allem Richtung Bodensee, zum Teil das Doppelte des Monatssolls. Und die Vorgeschichte war ja auch schon feucht. Das heißt, die Böden sind schon im Vorfeld gesättigt gewesen, konnten nicht viel aufnehmen. Entsprechend hat das natürlich jetzt zu diesen katastrophalen Hochwassern geführt.
Wie wird sich das Ganze denn bei uns in Hessen weiterentwickeln?
Ja, hier in Hessen haben wir das Problem, dass jetzt Scheitelwellen von Neckar und Rhein zusammenlaufen. Der Neckar bei Rockenau und Baden-Württemberg hat aktuell Meldestufe 3 überschritten und der Rhein bei Worms steigt auch weiter an über Meldestufe 2, wird auch Meldestufe 3 noch überschreiten. Und das Ganze vollzieht sich jetzt noch im Laufe des Montag, Dienstags und auch bis Nacht auf Mittwoch. Auch bei Mainz ist aktuell Meldestufe 2 gerade knapp dabei, überschritten zu werden. Das sind ungefähr 10 bis 20 jährliche Hochwasser, also auch nicht ganz ohne. Ansonsten ist in den Nebenflüssen hier in Hessen keine Gefahr im Verzug. Auch der Main ist unkritisch, bleibt deutlich unter Meldestufe 1. Aber wie gesagt, die großen Flüsse Neckar und Rhein, die werden auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch weiter ansteigen, zumindest heute und morgen und erst dann im Laufe der Wochenmitte dann diese Scheitelwellen durchgelaufen sein und dann auch da die Pegel wieder anfangen zu sinken.
Es dauert ja, bis Wasser versickert ist, bis es wirklich den Grund, das Grundwasser anreichert und der Boden darüber wieder neues Regenwasser aufnehmen kann. Sind das sehr langsame Prozesse?
Ganz richtig, hängt von der Bodenbeschaffenheit ab. Umso mehr Lehmanteil, umso langsamer sickert Wasser ein. Und da gibt es eine relativ große Bandbreite, Grundwasserbildung, also durchaus ein langwieriger Prozess. Man hat es ja auch oft gehört, als so trocken war, dann regnete es doch über längere Zeit und hat so lange gedauert, bis man sagen konnte, jetzt ist es unten angekommen in den tieferen Schichten. Entsprechend wird das auch eine Weile dauern, vor allem weil die Böden sind jetzt voll, bis dieses Wasser jetzt wirklich versickern kann. Das wird Monate dauern.
Jetzt haben wir gelernt, dass die vergangenen Wochen sehr viel wärmer waren als die Referenzzeiträume der vergangenen Jahrzehnte. Sie waren aber, so hatte man den Eindruck, auch sehr viel feuchter. Hängt das eine mit dem anderen zusammen?
Nicht direkt, also zum Teil natürlich schon verflochten, aber der Temperaturanstieg insgesamt ist natürlich dem Klimawandel geschuldet durch immer wärmere Luftmassen. Was wir jetzt noch speziell haben aktuell, ist eine besondere Großwetterlage. Wir haben ein Hoch bei Skandinavien und eins auf dem Atlantik und die blockieren den normalen Zugbahn der Tiefs, die typischerweise vom Atlantik zügig, deren Ausläufer zügig über Mitteleuropa durchschwenken. Und jetzt nehmen die Tiefs einen anderen Weg. Die müssen ausweichen, diese hoch sind wie so Luftberge und da laufen die dann außen rum. Jetzt zum Beispiel auch ins Mittelmeer rein und kommen dann vom Mittelmeer nach Norden. Und das Besondere jetzt an diesem Tief, das hat dann noch eine Biege gemacht und hat diese Luft in einem großen Bogen quasi wieder von Norden kommend gegen die Gebirge gedrückt. Und das hat eben zu diesem langanhaltenden Dauerregen geführt. Übrigens das Hochwasser im Saarland vor 2 Wochen, ganz ähnliche Wetterlage. Und das ist eben die Kombination, dass jetzt auch die Meere recht warm sind über dem Mittelmeer, da viel verdunstet und entsprechend auch in der warmen Luft viel Wasser drin ist. Da spielt dann die Wärme wieder eine Rolle. Aber wie gesagt, die Feuchtigkeit aufgrund einer speziellen Großwetterlage.
Wie wird es denn in den nächsten Tagen, vielleicht auch Wochen weitergehen? Weiterhin so nass oder wird es auch bald wieder eine trockene sommerliche Phase geben?
Ja, also jetzt zumindest mal die Woche entspannt sich. Es kommt zwar von Nordwesten wieder ein Tiefausläufer rein, der bringt aber nicht sehr viel Niederschlag. Also die Woche deutlich Entspannung beim Wetter. Langfristig kann man es noch gar nicht vorhersagen. Es ist durchaus möglich, dass im Sommer sich eine komplette Umdrehung der Großwetterlage einstellt und eine trockene und länger andauernde Witterung sich über die Sommermonate einstellt. Ist alles möglich. Im Moment weiß man es nicht. Also es kann durchaus sein, dass sich da noch was dreht, aber das müssen wir abwarten. Soweit können die Wettermodelle das gar nicht vorhersagen.
Alexander Dalmus ist unser Reporter in Bayern und ich habe ihn heute Morgen gefragt, hat es denn diese starken Regenfälle gegeben? Wie hat sich die Hochwasserlage weiterentwickelt?
Ja, also es hat sich vor allen Dingen in 2 Landkreisen nochmal dramatisch zugespitzt, vor allen Dingen in den Landkreisen Günzburg, das heißt in Nordschwaben Bayerns, fast schon an der Grenze zu Baden-Württemberg und auch im Donau-Ries. Da sind mehrere Orte evakuiert worden und es werden ja weiterhin Gewitter und Starkregen auch erwartet. Baden-Württemberg hat jetzt beispielsweise auch Einsatzkräfte zur Unterstützung eben im Landkreis Günzburg entsendet, um dort zu helfen, auch bei den Evakuierungen. Dann in Schwaben zum Beispiel, da ist die Hochwasserlage auch, wie gesagt, im Landkreis Donau-Ries sehr, sehr angespannt. Dort werden auch einzelne Ortsteile derzeit evakuiert. Und also die Helfer und andere Einsatzkräfte sind rund um die Uhr im Einsatz.
Was können die Einsatzkräfte denn eigentlich noch leisten? Kann man noch Schutz bieten vor diesen Wassermassen oder geht es nur darum, jetzt in erster Linie mal Menschen zu retten, in Sicherheit zu bringen?
Es kommt immer darauf an, also manche Dämme, die gebrochen sind, zum Beispiel auch im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, die waren unrettbar. Also da mussten einfach die Menschen dann evakuiert werden. Andererseits sind zum Beispiel auch Einheiten der Bundeswehr unterwegs, zum Beispiel im Landkreis Dillingen, die dort beim Befüllen der Sandsäcke helfen. Derzeit muss man wirklich schauen, wo was irgendwo geht. Es werden auch Notunterkünfte eingerichtet und so weiter und so fort. Aber muss auch natürlich gucken, das hat auch gestern Ministerpräsident Markus Söder gesagt, als er dort Reichertshofen eben im betroffenen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm besucht hat, dass man auch auf Pausen achten muss bei den Einsatzkräften, Ruhezeiten einfach, damit eben keine Fehler passieren.
Es sind Menschen zu Schaden gekommen. Was weiß man denn über den Tod des Feuerwehrmanns? Was ist dann noch zu befürchten?
Ja, das war sehr, sehr tragisch gestern in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die waren dort unterwegs, auch eben im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, auf der Ilm, und haben dort versucht, ein wasserumspültes Haus eben zu evakuieren, die Menschen dort drin zu retten. Und dabei ist dieses Boot gekentert. 4 Feuerwehrleute waren drin. 3 haben es geschafft, sich aus diesen Fluten, das sind ja zum Teil reißende Ströme, dann selbst zu retten. Und der eine Feuerwehrmann, ein 42-Jähriger, der war erst vermisst und wurde dann nach einer aufwendigen Suchaktion gefunden und geborgen, leider tot.
Wie sieht es mit der Infrastruktur in Bayern aus, dem Verkehr etwa? Wie sind die Folgen des Hochwassers hier?
Also natürlich der anhaltende Regen und die Hochwasserlage, die beeinträchtigen den Bahnverkehr beispielsweise in ganz Süddeutschland, nicht nur in Bayern. Dort muss man einfach mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Also in München ist aktuell mit Fernverkehrszügen aus Richtung Stuttgart, Würzburg, Nürnberg und so weiter ist München nicht erreichbar. Und die Deutsche Bahn rät eben von Reisen in die betroffenen Hochwassergebiete auch ab. Außerdem sind noch Autobahnen betroffen, zum Beispiel die A9 oder auch die A8, teilweise die Fahrbahn auch unterspült. Dort wird eben zum Teil umgeleitet und auch dort muss man mit Behinderungen und Staus rechnen.
Die Lage insgesamt in Bayern, in Süddeutschland weiter sehr angespannt, oder gibt es irgendwelche Signale, dass sich die Lage etwas entspannen könnte?
Ja, aber eher bis Dienstag, Mittwoch hin, also heute Vormittag, sind auch im Alpenvorland nochmal südlich der Donau Schauer vorausgesagt, erstmal ab Mittag dann auch verstärkt nochmal Gewitter und Starkregen, und das geht wirklich unglaublich schnell, wenn diese Wassermassen runterkommen. Also Beispiel Bad Wörishofen, dort in einer Stunde sind 129 Liter auf den Quadratmeter runtergekommen. So viel regnet es dort durchschnittlich nicht mal im Monat.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Genannt haben wir das Thema heute Morgen: Kampf gegen die Fluten, die Hochwasserlage im Süden Deutschlands. Betroffen sind ja vor allem die beiden Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg. Gestern hatte es dort ein erstes Todesopfer gegeben. Ein Feuerwehrmann ist im bayerischen Pfaffenhofen ums Leben gekommen. Viele Orte sind von den Wassermassen überflutet. Menschen mussten mit Booten oder auch mit Hubschraubern gerettet werden. Und von einer Entspannung kann immer noch keine Rede sein. Roman Janik aus unserer Redaktion beobachtet für uns die Lage. Er ist jetzt bei mir im Studio. Roman, wie sieht denn die aktuelle Lage in den betroffenen Gebieten derzeit aus?
Ja, man muss sagen, es ist schon zum Teil jedenfalls sehr dramatisch. Betroffen sind sowohl große Städte als auch kleine Ortschaften. Tausende Menschen trifft dieses Hochwasser nach diesen extremen Regenfällen der letzten Tage und Nächte. Schauen wir vielleicht zunächst nach Baden-Württemberg. Reporter Frank Polifke fasst die Lage dort so zusammen.
Am schlimmsten ist die Situation derzeit in mehreren Gemeinden im Kreis Göppingen. In Ebersbach an der Vils sind etwa 20 Menschen in ihren Häusern eingeschlossen. Die Evakuierung der Gebäude wird derzeit vorbereitet. Und ganz aktuell wurden auch in mehreren Orten im Leintal im Ostalbkreis rund 300 Menschen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Dort sind 2 Rückhaltebecken randvoll und das Wasser strömt jetzt ins Flüsschen Lein.
Auf der anderen Seite der Landesgrenze, etwas weiter östlich in Bayern, da sieht es nicht besser aus. In und um Günzburg zum Beispiel, da ist es so, dass der kleine Fluss Günz in den großen Strom Donau fließt. Und das verschärft dann die Lage, wie Peter Allgeier im Morgenmagazin von ARD und ZDF von vor Ort berichtet hat.
Auch hier in den Nachbarorten, da ist die Lage schon, das muss man sagen, weiterhin dramatisch. In Offingen zum Beispiel werden akut wieder Menschen mit Schlauchbooten gerettet. Und auch hier in Günzburg gab es in der Nacht nochmal einen ziemlich dramatischen Einsatz. Da mussten also Menschen mit dem Helikopter von dem Balkon geholt werden. Das war also eine Familie auch mit kleinen Kindern.
Ja, und so sind vor allem die Ortschaften im weiteren Verlauf der Donau von der Hochwasserlage besonders betroffen. In Zentralbayern zum Beispiel, da liegt der Landkreis Kelheim und um dagegen anzukämpfen, wird natürlich jeder gebraucht, also nicht nur die professionellen Kräfte, die natürlich ohnehin da sind, sondern auch ganz normale Einwohner. Und um das zu erleichtern, dass der Landrat, das hat Martin Neumeier, dann den Katastrophenfall ausgerufen.
Das waren so viele Faktoren da, die uns echt herausgefordert haben. In dem Fall war das die richtige Entscheidung. Wir brauchen auch die Menschen, weil die Unternehmer können dann die Leute freistellen. Wir müssen auch die Unterstützung des Bundes haben im Bereich der Finanzen, weil das kostet natürlich auch viel Geld. Aber die Finanzen sind nicht entscheidend, sondern wir brauchen die Leute, um die Katastrophe zu vermeiden. Deshalb haben wir den Katastrophenfall ausgerufen.
Ja, so wie übrigens auch viele andere Städte und Landkreise. Auch dort sind das genau die Gründe, warum so etwas auf der Verwaltungsebene dann ausgerufen wird. Derweil steigt das Wasser der Donau immer weiter. Jetzt hat auch Regensburg den Katastrophenfall ausgerufen. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern, der meldete vorhin 5,90 Meter an Wasserhöhe im Fluss. Zum Vergleich vielleicht, normal ist etwa 2,70 Meter. Und an vielen Stellen ist es so, dass die zuständigen Kräfte derzeit sagen, dass sich die ganz große Hilfe etwa in Häusern von Privatpersonen erstmal sozusagen nicht lohnt, beschreibt etwa Reporterin Heike Lüttich aus dem Süden von Baden-Württemberg.
In Meckenbeuren im Bodenseekreis hat die Gemeinde davon abgesehen, vollgelaufene Keller leer zu pumpen. Sie würden bei dem erwarteten Wiederanstieg des Wassers nur erneut volllaufen, hieß es. Am Vormittag wollen auch der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann und Innenminister Strobel Hochwassergebiete im Land besuchen.
Ja, und auch der Bundeskanzler kommt heute in den Süden Deutschlands und auch die Bundesinnenministerin. Derweil hat der Deutsche Wetterdienst in Offenbach da keine allzu guten Nachrichten für die Hochwassergebiete. Es soll nämlich dort weiter regnen. Teils sind auch schwere Gewitter möglich und auch Starkregen ist nicht ausgeschlossen. Das werden also noch bange Tage werden für alle, die davon dort betroffen sind.
Danke für diesen Überblick, Roman Janik aus der hr-Info-Redaktion. Über Hochwasserschutz habe ich heute Morgen mit Uwe Fricke gesprochen. Er war Einsatzleiter bei einem schweren Hochwasser im Harz in Goslar im Jahr 2017 und hat ein Buch geschrieben, Hochwasserschutz, Prävention und Einsatz bei zeitkritischen Ereignissen, so der Titel. Und ich habe ihn gefragt, Hochwasser und Überschwemmungen, sogenannte Jahrhunderthochwasser, die scheinen ja immer häufiger zu passieren. Wenn man bedenkt, wie schlecht es im Ahrtal 2021 gelaufen war, wie viele Menschen dort ihr Leben verloren hatten, lernen wir denn allmählich dazu, dass nach dem Hochwasser auch immer vor dem Hochwasser ist?
Gut, ich kann natürlich jetzt nur für unsere Region sprechen. Wir haben auf jeden Fall daraus gelernt, dass nach dem Hochwasser vor dem Hochwasser ist. Wir haben auch jetzt Weihnachten wieder unsere ganzen Lagen gut abarbeiten können. Wir waren ständig vor der Lage, sodass wir also aus dem 2017er Hochwasser sehr, sehr viel gelernt haben, aber auch sehr, sehr viel investiert haben.
Hochwasserschutz hat ja etwas mit akuten Maßnahmen zu tun, etwa schnell Sandsäcke herbeischaffen zu können, mobile Dämme aufbauen zu können, um Städte zu schützen. Wie sieht es denn mit den langfristigen Maßnahmen aus, Überflutungsgebieten, Poldern? Über Polder wird ja in Deutschland seit Jahrzehnten bereits diskutiert und auch gestritten, diese Überflutungsgebiete an den Oberläufen der Flüsse.
Ja, leider geht es da nicht richtig voran. Der Hochwasserschutz kann natürlich nur die Symptome behandeln, aber wichtig ist natürlich der planerische Hochwasserschutz. Wir müssen den Flüssen einfach viel, viel mehr Raum geben. Wir müssen Überschwemmungsgebiete schaffen, wir müssen Polder schaffen. Ansonsten können wir als Feuerwehren oder Gefahrenabwehrbehörden gar nicht hinterherkommen, diese Hochwasserlagen zu beherrschen.
Verändert sich denn da etwas? Ist man sich klar geworden, denn auch in Landstrichen, die sagen, wenn man selbst nicht vom Hochwasser betroffen sind, dass man trotzdem Überflutungsbereiche zur Verfügung stellen muss, auch wenn man selbst nichts davon hat, sondern die Menschen, die weiter unterhalb am Flusslauf leben?
Ja, das geht leider wirklich sehr, sehr schleppend voran. Das liegt natürlich mit unseren komplizierten Rechtslagen auch zusammen, Naturschutzrecht und was alles damit hineinspielt, dass das auch sehr schleppende Verfahren sind. Natürlich, wenn ich im Oberlauf Hochwasserschutzmaßnahmen treffe, schaffe ich den Bewohnern im Unterlauf natürlich Probleme. Da muss man mit rechnen, das muss man alles miteinander besprechen und auch beherzigen.
Sie haben im Untertitel Ihres Buches auch geschrieben, Einsatz bei zeitkritischen Ereignissen. Das heißt also, es muss manchmal sehr schnell gehen. Wir haben eine Menge Hilfsorganisationen. Funktioniert denn aus Ihrer Erfahrung auch heraus die Alarmierung, die Alarmkette und auch die Absprache, die Kommunikation untereinander?
Ja, das funktioniert das sehr, sehr gut. Ich komme ja aus dem Mittelgebirgsregion, aus dem Harz. Wir haben manchmal nur anderthalb Stunden Vorlaufzeit, dann ist das Wasser bei uns. Läuft natürlich auch relativ schnell wieder ab. Und wir kommunizieren natürlich dann mit den Einsatzkräften in den Unterlaufbereichen, sodass sie sich darauf vorbereiten. Und die haben dann oft manchmal ein, zwei Tage Vorlaufzeit, während wir hier nur wenige Stunden haben. Wir haben hier deswegen auch KI-basierte Pegelmessstationen errichtet, gerade in der Stadt Goslar. Ist das ein ganz großes Thema, sodass wir relativ frühzeitig mittlerweile jetzt gewarnt werden, wenn kritische Situationen eintreten.
Wir haben ja jetzt die Bilder gesehen von überlaufenden Kanälen, dass Kanaldeckel geradezu hochgedrückt worden sind. Und nun gibt es ja gerade einige Regionen in Europa, die sagen, wir machen jetzt mal im Städtebau was anderes. Wir konstruieren die Städte so, dass sie selbst viel Wasser aufnehmen können. In den Niederlanden beispielsweise Tiefgaragen, die quasi als Auffangbecken für Wassermassen dienen können. Städte, die als Schwamm dienen können, überschüssiges Wasser aufnehmen können. Ist man da in Deutschland einen Schritt weiter gekommen mittlerweile? Gibt es da Maßnahmen, die zumindest angedacht werden?
Ja, es gibt Maßnahmen mittlerweile bei Neubauten oder wenn große Plätze umgebaut werden, werden sogenannte Retentionsmaßnahmen durchgeführt. Also es werden unterirdische Behälter, kann man sich sagen, eingerichtet, wo das Wasser sich dann erstmal sammeln kann und dann kontinuierlich an die Abwasserkanalisation abgegeben werden. Das wird schon häufig gemacht, aber ist natürlich sehr kostenintensiv und geht natürlich nur dort, auch wo größere Umbaumaßnahmen stattfinden. Das kann man jetzt nicht flächenmäßig sofort umsetzen.
Hochwasser, das ist eine Bedrohung für das Hab und Gut der Menschen, die in den von den Fluten betroffenen Gebieten leben. Da laufen die Keller voll, da läuft manchmal auch die Wohnung voll. Und manch einer wird sich fragen, wie kann ich mich denn davor schützen? Kann ich überhaupt etwas tun? Was können Hausbesitzer tun aus Ihrer Sicht?
Ja, sehr, sehr viel. Ich sage immer, Hochwasserschutz fängt zu Hause an. Zuallererst erstmal sogenannte Rückstauverschlüsse einbauen, damit das Wasser, wenn die Kanalisation das Wasser nicht mehr aufnehmen kann, nicht ins Haus hineindrücken kann. Gibt es noch viele weitere Maßnahmen. Man kann oft in einfachen Mitteln sein Grundstück absichern, dass man mit Bohlen hinsetzt, dass das Wasser nicht auf das Grundstück draufläuft. Man kann sich auch ein paar gefüllte Sandsäcke hinlegen. Also es gibt etliche Dinge, die man dort durchführen kann.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.